Ja, die heutige Predigt verstehe ich eigentlich so ein bisschen als Motivationspredigt, wenn das vielleicht zunächst auch nicht so offensichtlich ist. Wir blenden einmal die Überschrift ein, da steht sie schon. Ich habe die Predigt genannt, Steffen hat es ja schon angedeutet, irgendwo eine offene Tür. Und wenn du so etwas hörst, eine offene Tür, an was denkst du? Was sind dann deine ganz spontanen Gedanken? Irgendwas hat man ja. Ne? Hier komme ich öfters hin. Ja. Ja, direkt von hinten. Ja. Also irgendetwas geschieht da in uns, wenn wir hören, eine offene Tür. Ja, was bedeutet der Ausdruck eine offene Tür eigentlich in unserer Umgangssprache? Ich habe mal wieder nachgeschaut, hier eine von vielen möglichen Definitionen. Da schreiben sie, durch offene Türen kann man ein Haus betreten oder es verlassen. Offene Türen stehen für das, was es zu entdecken und zu erforschen gilt. Sie laden ein zur Begegnung mit den Menschen, die einem die Tür öffnen. Geschlossene Türen hingegen sind Hindernisse, die Menschen voneinander trennen und Distanz schaffen. Ja. Vielleicht könnte man auch sagen, so es fiel mir so ein bisschen ein, offene Türen heißt so viel wie du bist bei mir, ja, jederzeit willkommen, du kannst kommen. Ja, ich bin für dich da, du kannst mir dein Anliegen erzählen, ich bin für dich da. So. Ich könnte jetzt, habe ich mir so gedacht, eigentlich recht viele Beispiele aus dem Neuen Testament bringen, gerade von Jesus. Leute, bei Jesus, da steht die Tür sperrangelweit offen. Und dann habe ich doch mal nachgeschaut, was heißt eigentlich sperrangelweit von der Definition? Sperrangelweit bedeutet weit offen, so weit geöffnet wie überhaupt möglich. Also weiter geht nicht. Und da habe ich mir gedacht, wow, super, ja, das passt mal zu Jesus. Mehr These von mir seit 1000 Jahren, mehr als Jesus geht nicht. Über Jesus gibt es nichts. Ich habe mich entschieden, heute Morgen keinen neutestamentlichen Text in den Vordergrund zu stellen, sondern möchte euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, ja, die das Leben schrieb. Meine eigene. Und ich habe gedacht, ich wage das heute Morgen mal. Ich komme schon so viele Jahre mit Erika zu euch und ihr habt mich ja lieb. Wenn nicht, komme ich nie mehr. Und dann traue ich mich das einfach mal. Wir sind ja hier unter uns im kleinen Wohnzimmer, da kann man viel erzählen, ne? Vor Jahren hatte ich einen ganz besonderen Menschen beerdigt. Da waren unheimlich viele Leute da. Er hieß und heißt Helmut. Seine Familie, das seht ihr ja, hatte den Sarg ganz bunt bemalt. Die Kinder, die Enkelkinder, die Pflegekinder, die er über Jahre hatte. Auf der einen Seite war zu lesen, auf diesem Sarg in weiß: Jesus liebt dich, in großen Buchstaben. Auf der anderen Seite stand: Jesus lebt. Und Helmut liebte Jesus, und das musste jeder hören, ob er wollte oder nicht. Und er tat es immer auf seine ganz eigene Weise. Außergewöhnlich, überraschend und stets mit einer Prise Humor gewürzt. So hat er den Menschen von Jesus erzählt. Und durch Helmut kamen nicht wenige, wir müssen sagen viele, Menschen zum Glauben. Einer von den Leuten, die er zum Glauben führen durfte, wurde Pastor, und er steht vor euch, das bin ich. Auf diesem Foto seht ihr mich vor meiner Bekehrung. Da kann ich nur sagen, Leute, Das ist doch wohl der Traum aller Schwiegermütter, ne? Oder nicht? In jungen Jahren hatte ich mit Gott überhaupt nichts am Hut. Nichts. Dabei war ich gar nicht gegen Gott. Nö. Aber eben auch nicht für ihn. Und ich möchte erwähnen, dass ich damals als ungläubiger Mensch sogar hin und wieder gebetet hatte, ohne mir bewusst zu sein, was ich da eigentlich bete, rasselte ich hin und wieder abends im Bett im Schnelldurchlauf das Vaterunser runter. Vaterunser, der bist mit mir gar nicht. So in der Geschwindigkeit. Ja, warum habe ich das denn gemacht? Na ja, rein prophylaktisch. Man weiß ja nie, vorsichtshalber, falls es doch einen Gott geben sollte, denn schließlich wollte ich eines Tages nicht in der Hölle landen. Also, Vater unser, der bist im Himmel, gar nicht für deinen, damit ich komme. Mein damaliges Glaubensbekenntnis lässt sich ganz schnell zusammenfassen. Ich, mich, meiner, mir, Herr segne uns vier. Ich dachte mir, wenn ich eines Tages Geld verdiene, also Knete habe, dann setze ich mich mit einigen Fläschchen Bier auf meinen Balkon und genieße meine Egozentrik. Für andere Menschen war da wenig Platz. Warum auch, habe ich gedacht, habe doch genug mit mir zu tun. Das Wahres, Erfülltes, Leben letztlich allerdings in einer ganz anderen Richtung zu finden ist, war mir zu dem Zeitpunkt null bewusst. Das sollte sich ändern. Ich hatte Gott überhaupt nicht gesucht, gar nicht. Dennoch hat es Gott nicht abgehalten, mich zu suchen. So würde ich das heute sehen. Ich war etwa 19 Jahre, ich erinnere mich noch sehr gut. Mein Vater rief mich zu sich in die Küche, er war betrunken. Angetrunken, ja, ich würde sagen, betrunken, und weinte. Und er sagte mir, Uwe, du bist mein ältester Sohn, dir sage ich das als Erster. Deine Mutter, unsere Mutter hat Krebs, ganz schlimmen Krebs, sie hat nur noch wenige Wochen, Monate zu leben. Und es dauerte gar nicht lange, da lag meine Mutter auf dem Sterbebett. Sie ist unheimlich abgemagert, hatte einen künstlichen Darmausgang, Annus Preta. Und sie sagte mir dann auf dem Sterbebett, das Letzte, was ich habe, ist dieser Darmausgang und eine Brechschale. Die hatte unheimlich abgenommen, die sah aus wie ein kleines Mädchen so vom Körper. Vor ihrem Tod hatte sie noch eine bedeutende Einsicht gewonnen, die sie auch ihrem Ehemann mitteilte. Sie sagte ihrem Mann, Gerhard, wir haben in unserem Leben viel gesündigt. Und ich finde das bezeichnend. Wem Gott begegnet, der erkennt auch seine Sünden. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch ein gehaltvolles Zitat erwähnen. Gott vergibt keine Ausreden, sondern Sünden. Nach ihrem frühen Tod mit nur 43 Jahren richtete uns eine Krankenschwester folgende Botschaft in ihrem Namen aus. Sie sagte uns, eure Mutter wünschte sich sehnlichst, dass ihr eines Tages alle dorthin kommt, wo sie bereits hingegangen ist. Das habe ich zu dem Zeitpunkt damals noch nicht so recht verstanden, später ja. Und ich kann daraus nur schließen, in ihren letzten Tagen bekam sie von Gott die Gewissheit geschenkt. Sie hatte ja nur den künstlichen Darmausgang und die Brechschale. Sie hätte so gern noch mal das Licht gesehen, die Sonne. In den letzten Tagen, in dieser schlimmen Situation, am Ende bekam sie von Gott die Gewissheit geschenkt, wenn du diese Welt verlässt, bist du bei mir. Du wirst leben, du wirst ewig leben. Die Bibel sagt hierzu, der Geist selbst, also der Geist Gottes, bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt also, wenn einer sein Leben dem Herrn gegeben hat, dann sollte er, dann darf er, dann sollte er zu dieser Gewissheit kommen, dass er selbst, sein Geist, von Gottes Geist, in sich diese Gewissheit hat, ich werde immer bei Gott sein. Das heißt, nichts kann mich von Gott trennen, weder Leid noch Tod noch Krieg. Er ist immer bei mir und ich werde ewig bei ihm sein. Wenn du diese Gewissheit nicht hast in deinem Herzen, dann würde ich dir raten, dann geht doch einmal zu Steffen, eurem Pastor hier, und redet miteinander. Dafür kann man beten. Das haben wir auch hin und wieder mit gläubigen Menschen gemacht. Wenn sie sagen, ich habe diese Gewissheit noch nicht, dass wir gesagt haben, komm, wir beten einmal dafür, wir bleiben im Gespräch, die solltest du haben. Meine Mutter hatte uns Kinder über alles geliebt. Und die letzte Zeit ihres Lebens hatte sie sicherlich noch damit verbracht, für ihre Kinder zu beten. Ein französischer Prediger einmal vor Jahren bei uns, ich weiß nicht, ob dieses Zitat von ihm ist, aber kann sein, stellte folgende Behauptung auf. Er sagte, wenn Gott etwas tun will, beginnt es meist mit einer Schwierigkeit. Wenn Gott etwas Großes tun will, beginnt es mit einer Unmöglichkeit. Also ich muss für mich sagen, für mein kleines Leben, das ist meine Erfahrung im Glauben gewesen. Oder ist sie? Nach dem Tod der Mutter brach zunächst einmal die Familie auseinander. Wir lebten alle zusammen in einem Haushalt und kamen miteinander nicht mehr wirklich klar. Mein Bruder saß morgens beim Frühstück, berufsbedingt im schicken schwarzen Anzug mit Krawatte am Tisch. Ich dagegen als angehender Schreiner im Blaumann mit Sägespänen drauf. Das konnte nicht gut gehen. Morgens ging der Stress schon los. Zum Beispiel erhielt in einem unbeaufsichtigten Augenblick so manche Tasse Kaffee eine ordentliche Portion Pfeffer. Also wir versuchten uns morgens schon kräftig zu ärgern, irgendwie. Wir waren da drin sehr kreativ. Meine Schwester und ich waren miteinander regelrecht verhasst. Hass ist hier das richtige Wort. Fast ein Jahr, das muss man sich mal vorstellen, wir lebten ja zusammen in einer Wohnung, haben wir kein einziges Wort miteinander geredet, nichts mehr. Null. Wenn sie kochte, dann nur für meinen Bruder und für meinen Vater, ich bekam nichts. So lebte ich etwa ja, so fast ein Jahr lang von Nudeln und Spiegeleiern. Das bekam ich irgendwie noch selbst hin und deshalb bin ich heute noch so schlank. Es gab die ein oder andere Situation mit meinem Vater, die fast ins Handgreifliche übergegangen wäre. Ich danke Gott heute noch, nach so vielen Jahren, dafür, dass das nicht passiert ist, dass er mich davor bewahrt hatte. Alles in allem Chaos in der Familie Gottseel. Und dabei hatte unsere Mutter doch für uns gebetet. Und das Resultat war zunächst, dass nun ein Chaos herrschte. Damals wohnte bei uns im Mietshaus dieser Helmut mit seiner Familie. Der lächelte mich immer an und grüßte mich ganz freundlich, fast schon zu freundlich. Ich dachte, ist der schwul? Ich habe hier nichts gegen die Schwulen gesagt. Meine ich jetzt hiermit nicht. Ne? Aber ich dachte, ich war erstmal total irritiert. Was ist mit dem? Irgendwie zeigte der echtes Interesse an mir, fiel mir später auf. Und ich konnte das, wie gesagt, zunächst nicht so recht einordnen. Irgendwann lud er mich zum Essen ein und zack, erzählte mir direkt einen von Jesus. Und da gingen bei mir erstmal die Jalousien runter und die Alarmglocken an. Kirche fand ich damals, ja, stinklangweilig. Und wenn ich meiner Mutter zuliebe vielleicht höchstens einmal, wenn überhaupt, im Jahr mit gegen Weihnachten oder so, empfand ich am Ende des Gottesdienstes die geöffnete Tür geradezu als Erlösung. Endlich wieder Licht, endlich wieder frische Luft, endlich sind die Leute wieder normal und reden normal miteinander. Ich konnte damit gar nichts anfangen und die Predigt hatte mir stets nichts zu sagen. Das habe ich gar nicht so richtig verstanden. Berührt hat mich da nichts. Aber wie Helmut von Gott sprach. Leute, so habe ich noch keinen reden hören. Da erzählte er mir, wie er für seinen Flurteppich gebetet hatte und diesen dann irgendwann vom Herrn bekam. Jo, dachte ich, alles klar, alles klar. Dieser große, unbegreifliche Gott da irgendwo im riesigen, unbegreiflichen, unfassbaren Universum bemerkt den kleinen Helmut, wenn er betet und kümmert sich um seinen Flurteppich. Ja, darf doch wohl nicht wahr sein. Ich dachte, Helmut, du hast einen an der Klatsche. Nun, er lud mich häufiger zum Essen ein. Seine Frau, sei erwähnt an dieser Stelle, war übrigens eine hervorragende Köchin. Zu Hause bekam ich ja nichts. Aufgepasst. Also kam ich. Klar. Auch wenn es zum Nachtisch immer eine Story von Jesus gab. Den Nachtisch musste ich immer aufessen. Irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich mir ernsthafte Gedanken machte. Mittlerweile hatte ich bei ihnen auch einige andere Christen kennengelernt und mir fiel da irgendwas auf. Die hatten eigentlich alle irgendetwas, das empfand ich als wohltuend. Also ich habe nicht gesagt, dass die perfekt waren, aber die hatten was, irgendwas Angenehmes. Und da fragte ich mich, ja, sollte das vielleicht irgendwie mit Gott zusammenhängen? Oder was ist hier los? Man soll ja keinen zum Glauben drängen, das ist uns ja bekannt. Und das stellt sich ja meistens immer als kontraproduktiv heraus. Aber Helmut drängte mich zum Glauben. Und bei mir war das genau richtig. Ich war damals viel zu schüchtern, das glauben die Leute heute immer nicht, ja, war aber so. Ich war damals viel zu schüchtern und ich brauchte diesen Anschubser. Bei mir war das gut. Er machte mir dann das Angebot, komm Uwe, wir knien auf den Wohnzimmerteppich und im Gebet übergibst du dein Leben dem Herrn Jesus. Und in mir, und das ist sehr oft bei den Menschen der Fall, wenn sie zum Glauben kommen, in mir waren zwei Seiten. Auf der einen Seite wollte ich, auf der anderen Seite wollte ich nicht. Ich dachte, was kommt da auf mich zu? Was bedeutet das? Die eine Seite sagte nein, die andere Seite sagte ja. Und ich in der Mitte musste entscheiden. Ich sagte ihm dann, du Helmut, ich kann gar nicht beten, ich weiß auch nicht, was ich da beten muss. Er meinte, kein Problem, ich spreche dir das Gebet vor, Satz für Satz. Mach eine Pause, du hörst dir das an. Wenn du ja dazu sagen kannst, dann sprichst du es nach. Gesagt, getan, auf den Teppich gekniet und er hat mir vorgesprochen, das Gebet, ich habe es nachgesprochen. Wir standen vom Teppich auf, dann gratulierte er mir dazu, dass ich nun Christ sei, ein Kind Gottes. Ja, da gab es allerdings ein kleines Problemchen. Ich fühlte mich noch genauso wie vorher. Nichts gespürt, keine Veränderung, gar nichts, null. Ich brauchte ja nur ein Stockwerk tiefer gehen, um in unsere Wohnung zu gelangen. So saß ich dann in der Küche, dort, wo mein Vater mir von vor einem Jahr vom baldigen Tod meiner Mutter erzählte und hatte wenige Minuten nach meiner Bekehrung die ersten, und ich muss sagen, massiven Zweifel. Ich konnte plötzlich nichts mehr glauben, was ich da gerade gemacht hatte. Ich kam mir irgendwie komisch vor. Während ich noch grübelte und zweifelte, da ging die Haustür auf und meine verhasste Schwester Sonja betrat die Wohnung. Und ich hatte ja damals nur schlechte Gedanken über sie und wollte das gewohnte, grimmige Gesicht aufsetzen und meinem Hass ihr gegenüber freien Lauf lassen. Doch zu meiner Überraschung war mir das nicht mehr möglich. Ging nicht mehr. Ich hatte mich selber bemüht, nun komm. Ging nicht mehr. Ganz im Gegenteil, ich empfand plötzlich Zuneigung, ja sowas wie Liebe oder sowas zu meiner Schwester und ich hörte mich sagen, guten Abend Sonja. Und meine Schwester war so verdutzt, wie gesagt nach etwa einem Jahr, dass sie mich sogar zurückgrüßte. Und Leute, dieses Erlebnis, das hatte mich getroffen. Das hatte mit mir etwas gemacht. Und da betete ich, Gott, wenn das Christsein bedeutet, wenn du, der große Gott, so in mein kleines Leben eingreifen kannst und mir begegnen kannst, dann möchte ich dich kennenlernen. Dann möchte ich glauben, dann möchte ich dir vertrauen mit meinem Leben. Und dieses Gebet bete ich heute noch. Gott, ich möchte dir vertrauen und ich möchte dich kennenlernen. Es dauerte nicht lange, da gab auch Sonja ihr Leben Jesus. Und ihr könnt es euch vorstellen, ich bekam wieder zu essen von ihr. Irgendwann fiel das natürlich unserem Bruder Klaus auf und er sagte immer, was ist denn mit euch beiden los? Da haben wir gesagt, komm mit zum Helmut, du brauchst ja nur einen Stockwerk höher, der kann dir das besser erklären. Es dauerte nicht lange, da wurde auch Klaus Christ. Ein Jahr nach dem Tod unserer Mutter sind wir alle drei zum Lebendigen, und ich betone Lebendigen, Totenglauben haben wir genug in unserem Land, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Wir waren ja unheimlich zerstritten und das war unseren Freunden, unseren Bekannten, ja bekannt, das sprach sich herum. Umso erstaunter waren sie, als einige Zeit später bemerkenswerte Eintracht unter uns herrschte und wir aus heiterem Himmel von Jesus sprachen. Und in dieser Zeit hatten wir drei ständig Besuch. Geld hatten wir nicht und so stellten wir so eine große gelbe Plastikschüssel auf den Tisch, haben da 5 bis 10 Teebeutel reingeworfen und bewirteten so unsere Gäste. Das hatte gereicht, mehr braucht man nicht. Und wer zu uns kam, der hörte von Jesus. Da kam keiner raus, ohne von Jesus gehört zu haben. Wir haben keine Gelegenheit ausgelassen, sondern diese stets regelrecht gesucht. Und der zentrale Treffpunkt war aber Helmut. Teilweise waren wir um die 30 und noch mehr. Fast alles junge Leute, die in seinem Wohnzimmer saßen, die da alle gar nicht reinpassten. Die saßen dann oft den ganzen Flur noch entlang, um das Wort Gottes zu hören. Der Sohn von ihm erzählte mir noch vor einiger Zeit, er ist jetzt erwachsen, selber Vater. Ja, sagt er, weiß ich noch, als ich klein war. Die haben bis vor meinem Kinderzimmer im Flur gesessen. Ja, ganze Wohnzimmer voller junger Leute, der ganze Flur voll bis vor dem Kinderzimmer, um das Wort Gottes zu hören. Und weil wir wussten, dass wir immer zu ihm kommen konnten, zu Helmut, und andere mitbringen durften, und da haben wir Typen mitgebracht, schellten wir auch zu den unmöglichsten, unpassenden Zeiten auf die Klingel. Helmut, wir haben da eine Frage im Glauben und wir haben da jemanden mitgebracht. Zum Beispiel, wenn sie gerade ihre kleinen Kinder zu Bett bringen wollten. Auch erstaunlich, dass seine Frau das alles so mitgetragen hatte, mein lieber Scholli. Großes Dankeschön an dieser Stelle, an die Frau. Dass Jesus diese offene Tür für uns hat, wissen wir. Ja, auch Helmut hat diese offene Tür. War das das letzte Bild schon? Helmut öffnete zusammen mit seiner Frau nicht nur die Tür seines Herzens, er öffnete auch seine Haustür. Und heute Morgen fiel mir zu unserem Thema eine offene Tür noch eine Bibelstelle ein, die habe ich schnell noch hingeschrieben. Da heißt in Hebräer 13,2, Gastfrei zu sein, vergesset nicht, denn dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Das ist eine geheimnisvolle Bibelstelle, nicht wahr? Es hat auch was mit einer offenen Tür, eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch mit einer offenen, also abgesehen von der Herzenstür, die man da aufmacht, auch mit einer offenen Haustür etwas zu tun. Ich komme so ziemlich zum Schluss. Ihr wollt ja gleich wieder Kaffee trinken. Das Evangelium, das heißt ja übersetzt die frohe Botschaft, ist keine traurige Botschaft. Im Kern ist es eine frohe, freudige Botschaft. Ist eine Botschaft der offenen Tür. Und ich habe mich, oder anders gesagt, ihr kennt das, Name kann auch Programm sein, nicht wahr? Ich habe mich gefragt, ob es eine christliche Gemeinde gibt, die offene Tür heißt. Was meint ihr? Ich habe im Internet geguckt, tatsächlich. Ich habe zwei habe ich gefunden erstmal, also ich hätte noch weiter gucken können. Diese Gemeinden heißen offene Tür. Da habe ich gedacht, boah, stark. Open Doors kennt man, ne? Genau, verfolgte Christen und so, ne? Ja, ich lasse es für heute, uns, wie gesagt, Kaffee wird kalt, das ist ja auch nichts. Machen wir mal jetzt einen Punkt, ne?